Hier ist WDR 2. Es ist 23 Uhr.
Die Nachrichten mit Udo Stiel. Guten Abend.
WDR aktuell.
In Thüringen muss sich der Verfassungsgerichtshof mit der gescheiterten Gründungssitzung des neu gewählten Landtags befassen. Der von der AfD gestellte Alterspräsident hielt mehrere parlamentarische Regeln nicht ein, sodass die Sitzung abgebrochen werden musste. Die CDU schaltete deshalb die Verfassungsrichter ein, wie Fraktionschef Vogt erklärte.
Umso mehr hat heute die AfD bewiesen, dass sie sich versuchen will, in ihrer Opferrolle zu suhlen. Aber mit ihrem Verhalten hat sie deutlich gemacht, dass sie nicht das Opfer und dass sie Täter ist.
Die heutige Sitzung war überschattet von Tumulten und Wortgefechten zwischen dem Alterspräsidenten der AfD und den anderen Fraktionen. Am Samstag soll der Thüringer Landtag erneut zusammenkommen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat im Landtag mehr Details zum Angriff auf Krankenhausmitarbeiter in Essen veröffentlicht. Laut Innenministerium haben solche Attacken zugenommen. Julian Cooper, WDR aktuell.
Der Fall von letztem Freitag hat viele schockiert. Als sie erfahren hatten, dass ihr 87-jähriger Vater im Krankenhaus gestorben war, rasteten zwei Männer aus, sie zerstörten Klinikeinrichtungen und stürmten den OP-Saal mit der Leiche. Außerdem griffen sie Klinikmitarbeiter an, 6 wurden verletzt, eine Ärztin lag ein Wochenende lang selbst im Krankenhaus. NRW-Innenminister Reul sagte, dass die beschuldigten Söhne vorbestraft waren und als kriminelle Clan-Angehörige gelten. Einige Politiker verlangen deswegen ein härteres Durchgreifen als bisher.
Reul äußerte sich auch zu den Explosionen und Schüssen auf Gebäude in Nordrhein-Westfalen. Er sagte, nicht alle gingen auf das Konto der Drogenmafia. Die Schüsse auf ein Einfamilienhaus in Wachtberg bei Bonn hätten keinen Bezug dazu. Es gebe in Nordrhein-Westfalen keine Gewaltspirale durch organisierte Kriminalität wie in den Niederlanden und Belgien. Bürger und Unternehmen sollen in Zukunft weniger Papierkram erledigen müssen. Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, durch das Unternehmen zum Beispiel Belege nicht mehr so lange aufheben und deutsche Reisende beim Hotelcheck-in keinen Meldeschein mehr ausfüllen müssen.
WDR aktuell. Aus der Region.
Die Wuppertaler Tafel hat aus Protest ihren Betrieb bis Sonntag eingestellt. Sie will so gegen die geplanten Kürzungen im sozialen Bereich protestieren. Julian Noten, WDR Wuppertal.
Hintergrund sind Pläne der Bundesregierung zur Kürzung im Bereich der Grundsicherung. Aktuell gäbe es bei der Wuppertaler Tafel 40 geförderte Stellen. Die könnten im Falle der Kürzung in Gefahr sein und man könne nicht wie bisher weitermachen, so die Tafel. Als eine der größten der bundesweit 970 Tafeln wolle man mit der symbolischen Schließung dagegen vorgehen. Hilfesuchende werden aber auch weiter unterstützt. Vor dem Wuppertaler Rathaus findet täglich von 14 bis 17 Uhr eine Essensausgabe statt.
Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen: in der Nacht lockern die Wolken auf und die Werte gehen auf 13 bis 7 Grad zurück. Morgen erst wechselhaft, später ziehen wieder Schauer und Gewitter auf. In Solingen 16, in Langenfeld 17 und in Lippstadt 18 Grad. 23.03 Uhr.
WDR 2, Verkehrsservice.
Die A1 Dortmund Richtung Köln ist zwischen Kreuz Dortmund-Unna und Schwerte wegen einer Nachtbaustelle gesperrt. Die A2 Oberhausen Richtung Dortmund ist zwischen Recklinghausen Ost und Henrichenburg nach einem Unfall ebenfalls gesperrt. Und B61 in Bielefeld, der Ostwestfalen-Tunnel, ist wegen Wartungsarbeiten bis 5.30 Uhr in der Früh in beiden Richtungen dicht. Mehr Meldungen habe ich nicht. Ich wünsche euch allen unterwegs auch weiter eine gute Fahrt.
Hier ist WDR 2 Pop. Mit Michael Gebhardt.
Hallo zusammen, wir hören gleich Neues von Franz Ferdinand und direkt von Murray Dalton mit Do It Again.
WDR 2. Zusammen sind wir der Westen.
I still replay it in my head. You would go like September. Lost in a thousand silhouettes. Those were the days to remember. We got to do it again, we got to do it again. You got me singing again, don't let this feeling end. We got to do it again, we got to do it again. Ain't no stopping us now. You know that I've been waiting for the sunshine. It's been a long time, I've got an appetite. Ooh, I've been waiting for the sunshine. Throw me a lifeline. Baby, it's been a long, long time. Long, long time. Tell me, can you see the signs, my love? We could stay here forever. Just
like a pretty diamond, love. We were born under pressure. We got to do it again, we got to do it again. You got me singing again, don't let this feeling end. We got to do it again, we got to do it again. Ain't no stopping us now. You know that I've been waiting for the sunshine. It's been a long time, I've got an appetite. Lost in a thousand silhouettes. Those were the days to remember. I've been waiting for the sunshine.
Zwei.
right. If you stay, won't you stay?
Für John Legend, Safe Room haben wir gehört, WDR 2 Pop hier. 2018, da gab es das letzte musikalische Lebenszeichen von Franz Ferdinand. In der Zwischenzeit hat die Band sich eine neue Schlagzeugerin zugelegt. Der Drummer, der ursprüngliche Drummer, ist ausgestiegen vor 2 Jahren. Und sie haben in der Zwischenzeit auch jede Menge neue Musik gemacht. Drum wird's im Januar 2025 ein neues Album geben. The Human Fear wird es heißen, also ja, die menschliche Angst. Und wie es der Name schon sagt, haben sie sich auf dem Album mit unterschiedlichen Formen von Angst auseinandergesetzt, textlich. Trotzdem, so hat es die Band jetzt in einem Interview betont nochmal, soll es ein positives Album sein, also nichts Negatives, nichts, was einem runterzieht. Wir haben einen Song draus aus dem Album. Für mich ist es ein typischer Franz Ferdinand Song, heißt Audacious, und den hören wir jetzt. Nigelnagelneue Musik von Franz Ferdinand.
Alright, here we go with riff one.
Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seaming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing till you run, freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on.
With a plastic carrier bag in each hand, the rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings.
Fine Young Cannibals aus Birmingham kommen. Die waren in den 80ern und bis ja Mitte der 90er fast richtig, richtig erfolgreich unterwegs. Unter anderem auch mit dem Song, den wir gerade gehört haben. I'm not the man I used to be. WDR 2 Pop hier. Im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, da gibt's eine interessante Ausstellung, heißt Fellow Travelers, Kunst als Werkzeug, die Welt zu verbessern. Und dahinter steckt eine besondere Idee bzw. eine Fragestellung. Wie soll das Museum der Zukunft aussehen und was soll es leisten?
Im Obergeschoss des ZKM wähnt man sich in einer Stadt im Urwald. Großformatige Fotoarbeiten zeigen riesige Bambuskonstruktionen, Türme und Hängebrücken. Existiert diese Stadt real oder nur digital? Der chinesische Künstler Zheng Gugu gehört zu der Generation von jungen Chinesen, die sich im postkommunistischen China in Computerspiele geflüchtet hat. Irgendwann wurde ihm aber klar, dass solche Fluchten nicht nur ihm persönlich schaden, sondern auch viele andere in seiner Generation lähmen und ihrer reichhaltigen Kultur entfremden. Und so baute er die Dschungelstadt Liao Garden nach dem Vorbild der Schauplätze seiner Lieblingscomputerspiele ganz real in einer gigantischen Anlage in der Nähe seiner Heimatstadt Yangyang nach. Es entstand ein Ort der Ruhe und Kontemplation, erklärt ZKM-Chef Alistair Hudson.
Es gibt momentan vielerorts den großen Wunsch, mehr Menschlichkeit in unsere technisierte Welt zu integrieren. Und Zheng Gugu macht das in gewisser Weise, indem er die digitale Technik mit chinesischer Philosophie, uralten Ritualen und Mythen verbindet.
Kunst als soziale Praxis, das ist die zentrale Vision von Alistair Hudson, dem neuen künstlerischen Leiter des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe. In unserer Zeit der multiplen Krisen und ständigen Veränderungen sollte Kunst seiner Meinung nach nicht mehr nur Probleme aufzeigen, sondern auch positive Lösungsstrategien anbieten. Auch das ZKM selbst als Institution geht da neue Wege und präsentiert sie in der Ausstellung. Basierend auf einem Projekt des inzwischen verstorbenen Philosophen und Kurators Bruno Latour entstand am ZKM eine Initiative von Mitarbeitenden, die sich um den Erhalt der bedrohten Streuobstwiesen kümmert und seitdem eine eigene Wiese pflegt, erklärt Projektleiter Stefan Verlet-Botero.
Für mich ist das eine sehr einfache und gleichzeitig sehr schöne Idee. Wir sagen, Museen sind Experten darin, unser kulturelles Erbe zu bewahren. Im Fall vom ZKM geht es um Medienkunst. Inzwischen ist die meistens digital. Wir wollten uns deswegen mit etwas ganz Analogem beschäftigen und auch nicht den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sondern Pflanzen und Insekten. Das ist auch ein kleiner Beitrag gegen das Artensterben. Wir haben in den letzten Jahren dabei schon enorm viel gelernt und werden das hoffentlich noch viele weitere Jahre tun können.
Die Ausstellung im ZKM zeigt viele Projekte, bei denen auf lokaler Ebene globale Probleme angegangen werden. Oft arbeiten dabei Künstler mit Menschen zusammen, die bisher kaum Berührung mit Kunst hatten. So wie bei dem inzwischen weltbekannten Projekt CRTPC aus der Demokratischen Republik Kongo. Der Künstler Renzo Martens hat in der ehemaligen belgischen Kolonie mit Arbeitern einer alten Palmölplantage traditionelle Holzskulpturen aus Schokolade und als digitale Kunstwerke, sogenannte NFTs, nachgefertigt und verkauft. Und mit dem Erlös daraus kauften sie Stück für Stück ihr Land von den Plantagenbesitzern zurück. Ende des Jahres sind die Mitarbeitenden von diesem Kunstprojekt ins ZKM eingeladen, um hier zu präsentieren, wie man sich mit Hilfe von künstlerischen Strategien selbst ermächtigen kann.
Ich wollte eine Ausstellung machen, die deutlich macht, was Kunst meiner Meinung nach tun kann. Ich bin sehr daran interessiert, zu zeigen, dass Kunst Prozesse in Gang setzen kann, um unser alltägliches Leben zu verändern, zu verbessern. Also weg vom traditionellen Repräsentieren hin zum Handeln. So zeigt diese Ausstellung künstlerische Projekte aus aller Welt, die zeigen, wie Künstlerinnen und Künstler etwas in Bewegung setzen, Veränderungen bewirken.
Diese Ausrichtung des ZKM ist zwar keine, die erst der jetzige Leiter Alistair Hudson eingeschlagen hat, auch sein Vorgänger Peter Weibel hat bereits große Ausstellungen konzipiert über Künstler als Aktivisten und die Verbindung von Kunst und moderner Wissenschaft, die zur Rettung der Welt beiträgt. Aber Alistair Hudson hat mit dieser Ausstellung gezeigt, dass er ein gutes Gespür für interessante künstlerische Positionen aus aller Welt hat. Wenn jetzt noch die Präsentation der künstlerischen Arbeiten etwas besucherfreundlich, sprich auch für interessierte Laien verständlicher wird, dann wird das ZKM sicher weiterhin ein ganz wichtiger Inspirationsort.
WDR 2
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
The Smile, das ist neue Musik von Lady Gaga gemeinsam mit Bruno Mars.
WDR 2, Verkehrsservice.
Die A1 Dortmund Richtung Köln ist zwischen Kreuz Dortmund-Unna und Schwerte wegen einer Nachtbaustelle gesperrt. Die A2 Oberhausen Richtung Dortmund ist zwischen Recklinghausen Ost und Henrichenburg nach einem Unfall ebenfalls gesperrt. Und noch eine Sperrung, B61 in Bielefeld. Der Ostwestfalen-Tunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis 5.30 Uhr in der Früh in beiden Richtungen dicht. Und mehr Meldungen habe ich nicht. Ich wünsche euch allen unterwegs auch weiter eine gute Fahrt. Und das war's von WDR 2 Pop. Ich heiße Michael Gebhardt, wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Wenn ihr wollt, können wir uns morgen um 20 Uhr wieder hören. Und jetzt viel Spaß mit dem Thaddäus Podcast.
WDR 2, Jörg Thaddäus, der Podcast.
Leichtsinn ist hier verpönt, hier herrscht Schwersinn. Eine Beschreibung von Brandenburg, der leichtlebige Leverkusener, schüttelt jetzt unverständlich mit dem Kopf. Den Satz habe ich aus einem Artikel meines heutigen Gastes geklaut. Sie ist 33 Jahre alt, Redakteurin der internationalen Neuen Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Vor allem aber ist sie auch schwersinnig, das heißt, sie muss schwersinnig sein, denn sie ist gebürtige Brandenburgerin. Wir sprechen heute über Politik. Herzlich willkommen, Beatrice Achterberg. Hallo, Beatrice.
Schön und schwer, wieder hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass Beatrice Achterberg wieder da ist. Sie ist Redakteurin oder in der Schweiz heißt das Redaktorin der Neuen Zürcher Zeitung, also der internationalen Zeitung aus der Schweiz, die viele Leute in Deutschland auch sehr gerne lesen, weil sie, naja, da würden jetzt einzelne Leute sagen, sie guckt womöglich konservativ auf die Welt. Die Leute, die das alles etwas schärfer betrachten, die sagen sogar, die ist richtig rechts, die Zeitung. Das ist ein bisschen schwer nachzuweisen, aber das kann man natürlich sowieso behaupten. Man kann das aber auch so sagen, wie Beatrice das gesagt hat, als sie schon mal hier zu Besuch war, nämlich, dass das ein freisinniger Blick ist. Jetzt kommen wir aber erstmal auf deine brandenburgische Heimat zu sprechen, Beatrice, weil dieser Satz, Leichtsinn ist hier verpönt, hier herrscht Schwersinn. Das ist den Artikel aus einem Artikel, den du geschrieben hast, bevor die Wahl war, am vergangenen Wochenende. Und ich dachte, wow, das ist ja toll. Weil was könnte denn Schwersinn sein? Also vor allem, da gibt es ja dann viele, also die Ostwestfalen beispielsweise, die würde ich auch mal als tendenziell schwersinnig, so wie ich es mir vorstelle, beschreiben.
Also das Tolle ist ja erstmal, dass ich den Satz auch geklaut habe aus einem Buch über die Mark Brandenburg. Also der geniale Einfall kommt leider nicht von mir.
Ja, das macht man, wieso? Aber der Autor ist längst tot höchstwahrscheinlich, der den geschrieben hat. Das kannst du dir doch einfach aneignen und sagen, ich bin so originell.
Ich hätte es jetzt gar nicht zugeben dürfen, das ist völlig klar. Aber ich dachte sofort, ja, das passt doch auf meine Heimat. Und ich bin ja arbeitsbedingt ab und zu auch in anderen Bundesländern. Ich war vor kurzem in Baden-Württemberg. Und da sind die Leute doch schon ein bisschen leichtsinnig. Würde ich mal sagen.
Also du meinst ein bisschen leichter zu Fuß oder?
Ja,
oder
es wird mehr geschwätzt.
Ja.
In Brandenburg ist man ja schon zurückhaltend.
Und stellst du denn das an dir auch fest? Wie bist dir zumute, wenn du schwersinnig bist? Also was machst du dann nicht? Redest du da mit keinem?
Das merkt man mir nicht so sehr an. Man merkt es mir aber auch nicht so sehr an, wenn ich fröhlich bin oder leichtsinnig wahrscheinlich.
Wieso? Weil du bemühst dich um ein maskenhaftes Auftreten.
Ich bemühe mich ja nicht, es ist mir ja schon in die Wiege gelegt als Brandenburgerin.
Genau so. Und Dietmar Woidke ist ja knapp 30 Jahre älter als du. Du bist 33, er ist 62. Inwiefern fühlst du dich dem als Landsmann verbunden? Also, dass ihr beide Brandenburger seid. Dietmar Woidke ist ein wirklich total echter Brandenburger, lebt nach wie vor in Forst in der Lausitz. Also das ist ein Ort, da ist, wie in vielen Orten in der Lausitz, nicht viel los.
So da ist nicht viel los. Da ist viel Leerstand in den Wohnungen auch, glaube ich.
Tatsächlich?
Habe ich mal gelesen, ja. Beim RBB wahrscheinlich.
Also das heißt, wer jetzt in Bochum-Wattenscheid sagt, ich halte das hier nicht mehr aus, der kann natürlich nach Forst in der Lausitz.
Der könnte nach Forst. Auch so die ganzen Leute aus Berlin-Mitte sollen sich mal woanders umgucken.
Okay, ja, das ist ein sehr reizender Hinweis von dir. Aber was verbindet dich mit Dietmar Woidke?
Der kommt natürlich auch aus der Landwirtschaft. Ich bin auch so bauernhofmäßig groß geworden. Aber was ich eine schöne Szene fand, ich habe ja ein Porträt über ihn geschrieben. Das macht man dann meistens so, wenn eine Landtagswahl ansteht. Und fürs Schweizer Publikum, die kennen den Dietmar Woidke nicht. Also eigentlich ähnlich wie das deutsche Publikum außerhalb von Berlin und Brandenburg noch. Und es gibt diese Szene bei den Bauernprotesten. Man erinnert sich, Anfang des Jahres, die Landwirte waren sehr wütend, ihnen wurden die Subventionen gestrichen. Und Dietmar Woidke, der aus der Landwirtschaft kommt, war unterwegs und hat bei den Protesten jemanden mit so AfD-Mütze gesehen. Und AfD ist immer sehr schwierig für die Politiker. Also, da tun sich immer viele, finde ich, keinen Gefallen, wenn sie die als Nazis beschimpfen. Und Dietmar Woidke ist aber zu dem Mann hin, hat gesagt, ey, du hast die falsche Mütze auf. Lies mal das Programm von denen, die wollen dir die Subvention auch streichen. Und hat ihm noch so auf die Schulter geklopft und ist gegangen. Und ich finde, das ist sehr so eine Brandenburger Art, das ist auch eine Dietmar Woidke Art.
Zumal, als ich die Szene sah, habe ich mir gedacht, stimmt denn das, was er da sagt? Und wenn man das AfD-Programm anguckt, muss man feststellen, das stimmt. Die AfD möchte tatsächlich alle Subventionen streichen. Sowieso, wenn man jetzt mal die Nazi-Kram, wir werden gleich noch über den Auftakt heute im Thüringer Landtag reden, aber wenn man diesen ganzen Nazi-Kram mal beiseite lässt, da sind ja immer noch genug Dinge dabei, wo man, sagen wir mal, in eine längere Diskussion mit AfD-Leuten einsteigen könnte, zum Beispiel auch diese staatlich gepushte Geburtenrate. Da weiß man auch nicht, wie soll das eigentlich passieren? Also wie soll man Leute ermuntern, dass sie Kinder kriegen, wenn man auf der anderen Seite nicht dafür ist, dass man das sozial polstert, dass man sagt, ihr kriegt einen Geburtskredit, ihr kriegt günstigeren Hauskredit, Elterngeld und was nicht alles. Also das ist eine tatsächlich merkwürdige Sache. Das heißt, hast du dich oder bist du dazu zu journalistisch, hast du dich gefreut, dass Dietmar Woidke am Sonntag die Wahl gewonnen hat?
Oh, ja, das dürfte ich ja dann jetzt auch gar nicht zugeben. Ich muss sagen, ich habe natürlich, das darf man, glaube ich, haben, schon so einen Hang zu Heldengeschichten, wenn sie aufgehen, finde ich jetzt nicht schlecht. Und er hat alles auf eine Karte gesetzt mit dieser Personalisierung, mit der Zuspitzung im Wahlkampf, entweder ich oder die AfD. Und es ist aufgegangen. Und ich glaube, das darf man als Journalistin schon mindestens spannend finden.
Man muss dazu sagen, er hat ein Händedruck. Das ist so, als würde man, wenn man im Fitnessstudio zugange ist, diese Hantelscheiben zu sortieren und man kriegt durch einen unglücklichen Zufall die Hand zwischen die Hantelscheiben. So ungefähr fühlt sich der Händedruck von Dietmar Woidke an. Er ist ein sehr, sehr starker, riesengroßer Mann.
Er ist auch riesig. Ich muss dann erstmal 40 Zentimeter nach oben gucken.
Ja, so, also er ist ja jetzt nicht 2,12 Meter, also so.
Nee, aber er ist 1,90, also schon ein Stück größer als ich.
Und Beatrice Achterberg ist nicht 1,90, aber sie hat den Schweizern erklärt, was da in Brandenburg los ist, was die Deutschen im Osten da machen. Das muss man euch im Westen, uns im Westen natürlich auch immer wieder erklären. Was ist da eigentlich los? Heute stand in der Taz, der Realitätscheck zeigt, den meisten Menschen im Osten geht es heute materiell besser als in der DDR, selbst die Ärmeren müssen nachts nicht mehr aufs Außenklo. Jede und jeder kann seine Meinung herausschreien. Haben die ostdeutschen Realitätsverweigerer vergessen, dass sie ihren Nachbarn und Arbeitskollegen einst nicht selten misstrauten, weil überall die Stasi-Spitzel saßen, dass sie abends in der Kaufhalle keine Milch mehr bekamen und auf ihren fucking Trabant 10 Jahre warten mussten. So wütend in der Taz von heute, dass man denken könnte, naja, das hat ja wohl mal ein Kölner geschrieben oder ein Detmolder. Von wegen, das hat Simone Schmollack geschrieben. Die ist 1964 in Ostberlin damals noch geboren und war Chefredakteurin der linken Zeitung Der Freitag, aber ihr ist offenbar ein bisschen der Kragen geplatzt. Verstehst du deine Landsleute, meinetwegen auch als Journalistin, als politische Beobachterin, die du bist, Beatrice, dass die in dieser Vielzahl eine Partei wählen, die sehr wenig überzeugendes Personal hat? Wir haben gerade über Dietmar Woidke gesprochen, der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg ist ein sehr merkwürdiger Mann, sehr affektgesteuert, schreit rum, spricht von nationaler Front, ist unsympathisch auf den ersten Blick. Kannst du das verstehen, warum dann Leute trotzdem sagen, ja, den komischen Vogel werden wir wählen?
Also der Spitzenkandidat der AfD hat mich tatsächlich auch nicht überzeugt. Ich glaube, es war auch einer der Gründe, warum Dietmar Woidke von der SPD sich durchsetzen konnte. Es war für mich wirklich so ein blasser Typ, der Hans-Christian Berndt aus der zweiten, wenn nicht dritten Reihe. Trotzdem kann ich das verstehen, wenn Leute die AfD wählen. Da hat sich einfach sehr viel aufgestaut, vor allen Dingen im Osten. Das sind jetzt natürlich sehr viele Faktoren. Ich finde, der Taz-Text, auch wenn er sehr mit viel Wut und Elan geschrieben ist, greift da vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Und ich würde das Leuten auch nie vorwerfen. Ich finde, jeder darf wählen, was er möchte.
Also du findest nicht, dass es anstößig ist, wenn man Leute wählt, wie du hast den Hans-Christian Berndt angesprochen. Die Leute haben auf einer Wahlparty direkt wieder das hier gesungen, Leute so jung wie du, also auch so Anfang, Mitte 30. Also ich stimme mit dir total überein. Demokratie bedeutet, dass Leute wählen können, was sie wollen. Punkt. Da gibt's auch nicht viel hinzuzufügen. Harald Schmidt hat gesagt, wenn die Wahlentscheidung zustande kommt, weil der Kandidat so schöne bunte Schnürsenkel hat. Auch das ist tatsächlich denkbar. Aber so, wenn das dann jemand macht, stell dir mal vor, wir würden jetzt beim Abendessen so in einer kleineren Runde zusammensitzen und ich würde sagen, ich habe AfD gewählt. Dann muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich das ein unappetitliches Statement. Das ist so, als würdest du sagen, ich puste gerne Frösche auf und werf die dann vor die Wand.
Ich finde das Lied ein bisschen geschmacklos. Das ist ein Song, den die JA, die Junge Alternative, also der Jugendverband der AfD, sehr gerne ins Schaufenster stellt. Jugendverbände sind meistens ein bisschen radikaler und es ist dann nicht wie üblich, wie wir es von den Jusos und der grünen Jugend kennen, kippt es ins Linke, sondern ins Rechtsradikale. Ich finde das unappetitlich. Trotzdem, wenn jemand mir sagt, ich wähle die AfD, würde ich erstmal nicht sagen, das ist unappetitlich, sondern das ist deine freie Entscheidung. Und warum hast du sie denn gewählt in dem jeweiligen Bundesland, wo du gerade bist?
Zumal Brandenburg ein absolutes Vorzeigebundesland eigentlich ist. Die Wirtschaftsdaten sind toll. Dietmar Woidke ist es gelungen, Tesla nach Grünheide zu holen. Dadurch verändert sich sogar die benachbarte Großstadt Frankfurt-Oder. Die wird deutlich internationaler. Das sind, glaube ich, bis zu 10.000 Jobs, die da hingekommen sind. Es gibt ein neues Ausbesserungswerk der Eisenbahn in Cottbus. Also erstmal 400, dann aufgestockt auf 1.000 Arbeitsplätze. Es gibt ganz viel Geld aus dem Kohlekompromiss. Es gibt renaturierte Industriegebiete. Also da ist schon ganz schön was los eigentlich, und zwar im positiven Sinne. Aber warum überzeugt das dann 29,4% oder wie viel AfD gewählt haben, nicht?
Also 30% hat es ja überzeugt oder zumindest dazu bewogen, auch CDU-Wähler und Grünen-Wähler Dietmar Woidke zu wählen. Und ich finde, er hat als Landesvater wirklich, es gibt immer Sachen zu kritisieren, aber eine sehr positive Bilanz. Stichwort Tesla, ich kann mir schwer vorstellen, dass eine AfD-Regierung-Koalition den US-Riesen nach Grünheide geholt hätte. Da hätten wahrscheinlich wieder einige in der Partei gesagt, dass er eine amerikanische Heuschrecke oder ähnliches. Es gibt ja auch sehr viel Anti-Amerikanismus in der Partei. Trotzdem, ich glaube, viele sind natürlich unzufrieden mit der Bundespolitik, mit der Ampelregierung, und das färbt auch, das sehen wir auch bei den Landtagswahlen ab. Also Dietmar Woidke hat ja auch spezifisch gesagt, so wenig Bundespolitik wie möglich, außer bei der Migrationspolitik hat er ein paar Sachen von sich gegeben, und kein Olaf Scholz, bitte.
Das ist die Zusammenfassung der Landtagswahl des vergangenen Wochenendes von Beatrice Achterberg, die aus Brandenburg stammt. Wir haben heute noch andere Sachen zu besprechen. Heute hat sich der thüringische Landtag konstituiert. In Thüringen ist der leider in Lünen geborene Björn Höcke.
Muss man ihm immer wieder vorhalten.
Ich habe am Wochenende eine Frau aus Lünen getroffen, und dann haben wir darüber geredet, dass Max Rabe, der tolle Max Rabe, aus Lünen kommt. Das hat sie gesagt, ja, der kommt aus Lünen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Björn Höcke ist auch in Lünen geboren. Hat sie gesagt, der war aber nur ganz kurz da, ganz kurz nur, dann war der weg. Also die haben da gewonnen, die AfD hat gewonnen, die Grünen sind rausgeflogen, SPD 6%. Also das Ergebnis muss ich jetzt nicht nochmal euch allen wiedergeben, das habt ihr so ungefähr, glaube ich, auf dem Zettel. Und heute sollte dann tatsächlich eine Landtagspräsidentin gewählt werden, die Beatrice Achterberg ist bei mir von der Neuen Züricher Zeitung. Die Beatrice, zwar, die ist 5 Jahre älter als du und hat 5 Kinder mehr als du. Wiebke heißt die. Und da, lieber Westen, wieder festhalten, wo kommt sie her? Geboren in Lüdinghausen, aufgewachsen in Münster und in Bad Salzuflen. Und die möchte jetzt in Thüringen mit 38 Jahren Landtagspräsidentin werden. Wollte sie werden, da gab es einen Riesenstress, weil dieser Parlamentspräsident, der hat da auch wieder freigedreht und hat allen Leuten das Wort abgeschnitten und so. Da könnte man jetzt draus machen, wenn man Kulturpessimist ist, Beatrice, die Demokratie geht den Bach runter, wenn die AfD zu stark wird.
Oh, oder man sagt, es war ein Beispiel der Demokratie, also dass so in einem deutschen Landtag gestritten wurde. In einem Landesparlament haben wir ja schon lange nicht gesehen.
Der Alterspräsident war sich seiner, das ist ja ein ganz wichtiges demokratisches Mittel, dass man sich der Regeln bewusst ist und dass man sich an die Regeln, die Geschäftsordnungsregeln hält. Das heißt, bestimmte Leute haben das Recht, das Präsidium hat womöglich das Recht, das Rederecht zu entziehen, die Mikrofone auszuschalten. Er hatte das nicht. Er durfte auch nicht so viel kommentieren, wie er kommentiert hat. Also das heißt, die Leute halten sich nicht an die Regeln, weil es ihnen egal ist, wie vorbildlich sie als Parlamentarier sind, weil ihnen die Würde fehlt, muss man sagen.
Oder er war mit den parlamentarischen Gepflogenheiten noch nicht so sicher. Das war ja dann sein irgendwie erster Tag im Amt. Der hat sich an einige Spielregeln nicht gehalten. Ich finde aber auch, dass die CDU hat ebenfalls kein tolles Bild abgegeben. Die haben ihnen da Machtergreifung vorgeworfen, haben auch ihn mit Zwischenrufen gestört. Weiß ich nicht. Waren beide, finde ich, jetzt keine vorbildhaften Parlamentarier an diesem Tag.
Das gucken wir uns noch genauer an. Wir haben ganz viel zu besprechen mit Beatrice heute Abend noch. Beispielsweise auch, dass sich gestern die gesamte Grünen-Spitze verabschiedet hat. Omid Nuripur und Ricarda Lang. Beatrice hat eine leichte Schwäche für Ricarda Lang.
Mir wurde sehr viel noch vorgehalten nach der letzten Sendung, dass ich sie gelobt habe als Machtpolitikerin, glaube ich.
Ja, das ist, ich finde auch, dass Ricarda Lang doch eine sehr intelligente Politikerin ist. Und gestern Abend hat sich Robert Habeck ins Fernsehen gesetzt, und es hätte mich nicht gewundert, er hätte die Hände hochgehalten und hätte gesagt, seht diese Stigmata, die Zeichen an meinen Händen, weil er so litt, an allem litt er, und die Politik ist ein so gnadenloses und unbarmherziges Geschäft. Und dann hat er das hier noch gesagt.
Und diesen Neustart, den werden wir auch hinlegen. Dafür ist die Partei jetzt wild und fest entschlossen. Und natürlich müssen wir das auch tun, weil und mit Nuripur und Ricarda Lang uns diese Chance gegeben haben, die dürfen wir ja nicht verspielen. Für die Grünen kann man sagen, dass der Weg ist wieder dicht an die Menschen ran. Unser Auftrag ist Klimaschutz, aber auch eine Gesellschaft, die zusammenhält mit denjenigen, die daran glauben.
Also das hat er gestern Abend gesagt. Er ist im Heute-Journal von Christian Sievers mehrfach angesprochen worden. Was haben die denn jetzt falsch gemacht? Weil normalerweise, das kennen alle Leute, die bei Sven Pistor zuhören und die Bundesliga verfolgen, wenn immer, jetzt FC Schalke 04, da wusste man, 3-5, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Wir können nicht 3-0 führen und dann 5-3 verlieren. Deswegen muss der Trainer, musste dann gehen, egal was für eine Krise das den FC Schalke oder wie weit das die Krise verschlimmert. Und er hat aber gestern auf diese Fragen keine Antwort gegeben, Beatrice. Also
er hat schon eine theatralische Antwort gegeben. Die Politik ist ein undankbares, unbarmherziges Geschäft. War es nicht toll?
Naja, aber das wäre so, wenn ich dich rausschmeiße. Also du arbeitest für mich, ich bin meinetwegen, was für Situation kann ich mich gut reinversetzen, ich bin ein wahnsinnig erfolgreicher Schlagersänger, du bist meine Promoterin und ich schmeiß dich raus und sage, du weißt, das Musikgeschäft ist gnadenlos und unbarmherzig, Beatrice, ich wünsche dir alles Gute.
Genau, und dann hast du mich rausgeschmissen. Das gleiche hat Robert Habeck mit Ricarda Lang und Omid Nuripur gemacht, nach allem, was wir wissen.
Also das heißt, er hat was gemacht?
Ich denke, er ist dahinter. Er hat jetzt, wir haben das gesehen bei den Tagesthemen und im ZDF, Robert Habeck wird Kanzlerkandidat, wenn es nach Robert Habeck geht. Und ich glaube tatsächlich, die Union hat ihn unter Zugzwang gebracht. Merz ist Kanzlerkandidat der CDU und CSU. Und Robert Habeck will es diesmal nicht verpassen. Letztes Mal hat es Annalena Baerbock ihm zuvor genommen, hat ihm das aus seiner Sicht weggenommen. Und das lässt er nicht nochmal zu. Und er will jetzt einen Neustart, wie er selber sagt.
Aber warum mussten dafür diese beiden Leute gehen? Also Ricarda Lang als junge Frau, die jüngeren Menschen ansprechen konnte, Omid Nuripur als jemand, wir hatten ihn hier bei WDR 2 zu Gast, leidenschaftlicher Anhänger von Eintracht Frankfurt, Mann, der Hip-Hop mag. Also wirklich ein sehr zugänglicher, warmherziger Mann letztendlich. Ich weiß, ihr jetzt alle schreibt hier, ne, der rot-grüne Sender, das könnte ich auch bei anderen Politikern sagen, aber ihm fällt mir das jetzt eben so ein. Also der stand ja auch solide, wenn es um Flüchtlingspolitik, um Außenpolitik ging, um mit Nuripur ist absolutes Expertenwissen, selber Flüchtling gewesen und so. Also warum mussten die beiden jetzt gerade weg? Was haben die denn aus deiner Sicht so gravierend falsch gemacht?
Also das Erste, was ich gedacht habe, als ich die Eilmeldung erhalten habe, Bundesvorstand der Grünen tritt zurück, dachte ich, erstmal ist ein Scherz, muss doch eigentlich die FDP sein. Und das Zweite, was ich dachte bei den Namen Lang und Nuripur, das sind ja eigentlich die Falschen, die zurücktreten. Also jetzt haben die natürlich, kann man die schlechten Wahlergebnisse, und die waren auch wirklich verheerend bei den Wahlen im Osten von Deutschland, Sachsen, Thüringen und Brandenburg, bei den Abladen. Und offensichtlich haben sie die Leute auch nicht überzeugen können. Ricarda Lang hat ja so oft gesagt, nicht rechts wählen, dass die Leute auf sie gehört haben und dann aber nicht Grüne, sondern SPD gewählt haben. Dann kann man schon einiges vorwerfen. Wir erinnern uns an Omid Nuripur, was war das? Er hat irgendwas sehr Unfreundliches über die Ampel gesagt, hält gerade noch so zusammen.
Ja, er hat, Omid Nuripur hat...
Übergangsregierung,
das ist das, was er gesagt hat, und das ist natürlich ganz schlecht. Also wir wissen das aus dem Bereich der Übergangsjacke, das war nie die schönste Jacke, die man im Schrank hat, also immer eine, die man haben muss, aber nicht will. Ja.
Trotzdem würde ich sagen, dass die beiden eigentlich nicht so viel auf dem Kerbholz haben wie Robert Habeck selber, der Wirtschafts- und Klimaschutzminister mit seinem sehr, sehr unbeliebten Heizungsgesetz, seiner Affäre Greichen. Die Intel-Milliarden scheint jetzt ein bisschen verzockt zu haben, und dann gibt's noch so mit.
Ja, wobei die Intel-Milliarden hat er nicht verzockt, sondern da ist das die
Intel ist schuld, ne?
Da muss man da sagen, was da tatsächlich los war. Also die Bundesregierung hat dem Chiphersteller Intel 9,9 Milliarden Subventionen zugesagt, damit sie ein Werk bauen in der Nähe von Magdeburg. Und jetzt ist Intel aber in so große Schwierigkeiten, also eigene Firmenschwierigkeiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen, dass sagen, das sehen wir gar nicht im Moment mehr so unbedingt. Bei dem Heizungsgesetz muss man sagen, auch das ist natürlich eine Lieblingswaffe der Opposition. Das Heizungsgesetz ist natürlich verändert. In der ursprünglichen Form, die Hausbesitzern so viel angetan hätte, gibt's das ja gar nicht mehr.
Das stimmt. Trotzdem haben die Grünen die ursprüngliche Form vorgelegt. Also ich würde sagen, das geht schon auf deren Konto. Und das hat halt wirklich selbsttreue Grünen-Wähler verkrault. Das muss man auch mal sagen. Also ich würde sagen, die Grünen in der Regierung haben eigentlich mehr auf dem Kerbholz als die Parteivorsitzenden Lang und Nuripur.
Wir wollen jetzt reden über die beiden Männer, die sich so wahnsinnig aufeinander freuen. Also der Amtsinhaber, der Bundeskanzler Olaf Scholz, der jetzt auf der Rückreise von New York, wo er bei den Vereinten Nationen geredet hat, nochmal gesagt hat, dass er das wieder hinbekommt, weil eine sehr analytische Beobachterin mir erzählt hat, die Leute um Olaf Scholz glauben, sie hätten in Drachenblut gebadet, weil sie 2021 das Undenkbare geschafft haben und die Wahl gewonnen haben.
Ich werde mit meiner Partei das wiederholen wollen, was jetzt in Brandenburg gelungen ist, was vor der letzten Bundestagswahl auch gelungen ist, nämlich, dass die SPD als stärkste Partei das Rennen macht. Und dass wir alles dafür tun, dass die rechten Populisten in unser Land keine Chance haben.
Da ist immer für mich auch die Frage für die starke, neue, junge Generation, die du repräsentierst, Beatrice, als 33-jährige Frau. Das ist ein Mann, der ist sehr weit altersmäßig von dir entfernt. Sein Konkurrent ist noch ein Jahr älter.
Aber wir sind gleich groß ungefähr.
Und das verbindet dich. Und er wohnt auch in Potsdam.
Genau.
Also wenn du Olaf Scholz dazu hörst, dann was denkst du dir denn? Also ich meine, du musst ihm zuhören, das ist dein Beruf als politische Korrespondentin, aber was denkst du dir?
Das schwankt immer so zwischen, wie weltfremd ist der Mann, und dann die professionelle Brille ist, natürlich müssen Politiker und Spitzenpolitiker das sagen, wenn sie nicht an sich selbst glauben und wenn sie das nicht von sich behaupten, dass sie wiedergewählt werden, Stichwort Dietmar Woidke, ich habe ihn gefragt, was machen sie, wenn sie nicht wiedergewählt werden, wer löst sie ab? Ich werde gewinnen. Keine Miene verzogen. Die müssen das behaupten, sonst wer soll sie noch wählen? Aber natürlich denkt man sich, oh, guck mal auf deine Umfragewerte, willst du es dir nicht nochmal überlegen?
Obwohl, das ist doch bei so Coachings und so Self-Help-Seminaren üblich, dass man genau das eingetrichtert bekommt. Glaub an dich. Glaub bei Beatrice, du schaffst es, mit dem Rauchen aufzuhören. Du rauchst wahrscheinlich gar nicht.
Ich rauche nicht.
Ja, okay, aber was möchtest du gerne schaffen? Möchtest du irgendwas gerne schaffen? Möchtest du an einem Marathon teilnehmen? Möchtest du Springreiten machen? Möchtest du irgendwie sowas in der Richtung oder Apnoe tauchen?
Ich habe keine Vorsätze.
Okay,
also Schluss mit der Selbstoptimierung.
Ich freue mich, wenn Olaf Scholz der Kanzlerkandidat der SPD wird, denn er ist hochumstritten in seinen eigenen Reihen. Die SPD verliert reihenweise Landtagswahlen mit ihm. Ich kann mir einen besseren Gegner als diesen Bundeskanzler eigentlich parteipolitisch nicht wünschen.
Da muss man sagen, lieber Friedrich Merz, in Brandenburg war das nicht so toll. Die Landtagswahl ist für die CDU total verloren gegangen. Es ist nicht so, als sei das alles ein einziger riesiger Reigen der ganz großen Erfolge, die CDU hatte, weil man sich immer gefragt hat, wenn die Regierung so schwach ist und als so schwach angesehen wird, warum ist die Union nicht stärker? Also es gibt Leute, die sagen, keiner von diesen beiden Männern wird bei der Bundestagswahl als Bundeskanzlerkandidat antreten. Kannst du dieser These was abgewinnen?
Also weder Merz noch Scholz. Genau,
weder Merz noch Scholz.
Der These kann ich tatsächlich wenig abgewinnen. Und zwei Sachen. Ich würde sagen, das schlechte Ergebnis der CDU in Brandenburg geht nicht auf das Konto von Friedrich Merz. Also ich glaube, das kann man ihm nicht anhängen, tatsächlich. Da ist der Herr Redmann schon selber schuld und er hat halt wenig Chancen gegen den übermächtigen Woidke. Und das Zweite, was ich ein bisschen lustig finde, ist, dass Friedrich Merz eine Aussage von Olaf Scholz wiederholt hat. Olaf Scholz hat nämlich als erstes gesagt, ich wünsche mir Merz als Konkurrenten, so nach dem Wort Klammer auf, dann habe ich leichtes Spiel, Klammer zu, und Friedrich Merz hat den Ball jetzt zurückgeschossen.
Aber ist das nicht auch wahr? Weil es gibt zwei stärkere, deutlich jüngere Männer hinter Friedrich Merz. Das ist einmal Markus Söder, der definitiv immer Diskussionen an sich reißen kann. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie sympathisch wir das alles finden, das ist völlig egal. Und dann gibt es natürlich in Nordrhein-Westfalen Henrik Wüst, der übrigens erfolgreich schwarz-grün regiert, wo auch die Grünen jemanden haben wie Mona Neubauer, eine Frau, an der von wo ich nicht viel höre, dass da viele Leute rumkritisieren, Wirtschaftsministerin, schon im Wahlkampf Wirtschaftsunternehmen angesprochen, Wirtschaftsvertreter angesprochen, dass sie auf den Wahlkampfparteitagen der Grünen sprechen, um Nähe herzustellen. Also wieso dann Friedrich Merz, nur damit der an der Frau, die gestern ihren 70. Geburtstag gefeiert hat, Rache nehmen kann und sagen kann, so Angela, du wolltest es nicht, jetzt bin ich's?
Ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu einfach, auch wenn es schön wäre. Friedrich Merz, wer denn sonst? Also ich glaube, die Zeiten von Schwarz-Grün, jetzt muss man abwarten, wie Robert Habeck die Partei jetzt umbauen will, aber die sind erstmal abgemeldet. Und Henrik Wüst hat meiner Meinung nach eingesehen, dass er wenig Chancen hätte im Moment, auch wenn er viel beliebter ist als Merz. Das wird sich auch nicht ändern. Aber hat ihm da den Vortritt gelassen. Wäre alles auf seiner Seite gewesen, hätte er es sicherlich nicht gemacht. Also sowohl Wüst und Söder haben sich ja zurückgezogen.
Ja, gut. Wollen wir mal abwarten, wie lange dieser Frieden anhält. Der 14. November wird als so ein Tag gehandelt im politischen Berlin, wo die Regierung platzen könnte. Da muss man sich ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigen, um dann zu wissen, warum es der 14. November nun gerade sein soll. Beatrice Achterberg ist bei mir politische Korrespondentin. Warum ist es nochmal gleich der 14. November, der so ein Stichtag ist? Oder du guckst gerade so auf, denkst du so, ist mir doch egal, 14. November.
Ja, wir gucken auf den heißen Herbst, ne?
Ja, oder nicht? Das haben wir aber schon so oft vorher gesagt. Aber warum eigentlich? Begründe bitte, Beatrice.
Die Ampel ist wirklich am Boden. Und ich glaube, wenn sie platzt, dann im November.
Ja, das ist so eine Annahme wie am 30. Oktober ist Halloween oder am 31.
Ist ein bisschen guruhaft, das gebe ich zu.
Aber weil ich meine, warum soll es dann gerade da passieren? Und vor allen Dingen, wird es bis dahin, das sind jetzt noch ein paar Wochen bis November, ist noch der Monat Oktober dazwischen, aber wird denn plötzlich da irgendwas dramatischer, was wir jetzt nicht schon auf dem Tisch liegen haben? Also wir wissen, die FDP spielt mit ihrer eigenen Existenz, die Grünen haben das gemacht, was sie gemacht haben, und die SPD steht da und weiß, dass die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, dass von einer der Frauen, die kandidiert haben in Brandenburg, die Finanzministerin Katja Lange, gebeten worden ist, sie möge nicht in Talkshows auftreten, weil das so fürchterlich ist.
Daran hat sie sich, glaube ich, auch gehalten bisher. Das ist überraschend.
Ich glaube, sie hatte zwischendurch auch noch eine Erkältung. Also zumindest hieß es die ganze Zeit so. Also was soll sich bis dahin noch ändern, was wir jetzt noch nicht wüssten?
Was noch eine große Sollbruchstelle werden könnte, ist der Haushalt. Also es ist immer noch fraglich, ob diese Regierung es schafft, einen verfassungskonformen Haushalt vorzulegen. Spielen so Leute wie Hubertus Heil, der Arbeitsminister, eine Rolle? Und das könnte natürlich der letzte Ausweg für die FDP sein, weil ansonsten, wir haben noch ungefähr ein Jahr bis zur Bundestagswahl, 3 Monate vorher muss man nicht aussteigen.
Sagt Beatrice Achterberg, sie ist Politikredakteurin, Brandenburgerin, das heißt schwersinnig, das war sie bei uns aber heute gar nicht. Vielen Dank, Beatrice, danke schön, dass du da warst. Das war's für heute, wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder. Mein Name ist Jörg Thaddäus, euch allen eine gute Zeit.
Jörg Thaddäus. Ein WDR 2 Podcast. Hier ist WDR 2. Es ist 0 Uhr.
Die Nachrichten mit Michael Treis. Guten Abend.
WDR aktuell.
Im Kreis Kleve sollen die Bürger entscheiden, ob ein neuer Nationalpark am Niederrhein errichtet wird. Im Kreistag haben CDU und FDP das Projekt zwar erneut abgelehnt, gleichzeitig aber den Weg freigemacht für einen Bürgerentscheid. Wolfgang Luck, WDR aktuell.
Damit dürfen 265.000 Wahlberechtigte abstimmen bis Mitte Dezember per Briefwahl. Es geht darum, ob der Reichswald zum Nationalpark erklärt wird. Dann wären Pflanzen und Tiere streng geschützt und Forstwirtschaft verboten. Gut 15.000 Menschen hatten sich bereits in einem Bürgerbegehren dafür ausgesprochen, das größte Waldgebiet am Niederrhein unter besonderen Schutz zu stellen. Aber nur der Bürgerentscheid ist rechtlich bindend. Bislang gibt es in NRW nur einen einzigen Nationalpark in der Eifel. Landesumweltminister Krischer hatte Pläne für 6 weitere, aber überall haben sich Kreisparlamente dagegen ausgesprochen, mit dem Argument, die Wirtschaft würde darunter leiden. Befürworter der Nationalparks sagen, die würden nicht nur der Natur helfen, sondern auch den Tourismus ankurbeln.
Nach der chaotischen Sitzung im Landtag von Erfurt fordert der amtierende thüringische Innenminister Mayer ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Die Partei habe gezeigt, dass sie aggressiv gegen den Parlamentarismus vorgehe. Die AfD hat durch offenbar illegale Verfahrenstricks verhindert, dass sich der neu gewählte Landtag konstituieren kann. US-Präsident Biden hat dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei dessen Besuch in Washington weitere milliardenschwere Militärhilfe versprochen. Geliefert würden Raketen, Drohnen, Munition und Versorgungsgüter. Biden sagte, er wolle sicherstellen, dass das Geld dafür noch vor seinem Abschied aus dem Amt im kommenden Januar bewilligt wird. Auf Mallorca wird es künftig voraussichtlich weniger Sonnenliegen an manchen Stränden geben. Wegen des steigenden Meeresspiegels werden die Strände kleiner und wegen der starken Bebauung können sie nicht weiter nach hinten verlegt werden.
WDR aktuell.
aus der Region.
Die Stadt Köln bereitet sich auf die möglicherweise größte Evakuierung der letzten Jahre vor. Auf dem Klinikgelände im Stadtteil Meerheim werden mehrere Weltkriegsbomben vermutet. Markus Schmitz für WDR Aktuell.
Es gebe gleich mehrere verdächtige Strukturen, sagt die Stadt. Also Punkte, die darauf hindeuten, dass Bombenblindgänger oder andere kleinere Kampfmittel im Boden liegen. Diese Punkte werden mit Baggern ausgegraben. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssten am 11. Oktober drei Kliniken, ein größeres Seniorenheim, Schulen und Wohnhäuser mit mehreren tausend Menschen geräumt werden.
Und so wird